Das ist heute mal wieder so eine Sache, wo ich sage, danke Gott. Ohne dass wir uns abgesprochen haben, hat die Ingrid jetzt einen Rückblick auf von vor 4 Wochen gemacht. Das ist gut für euch, denn das kürzt meine Predigt erheblich. Nein, also tatsächlich hatte ich das gar nicht so intensiv vor, aber vielen Dank. Das war jetzt tatsächlich nochmal ganz spannend, so als Einstieg. Anbetung ist staunende Bewunderung und liebevolle Verehrung Gottes. Genau, das war letztlich der Leitsatz über dem ersten Teil dieser Predigt. Jetzt ist es so, dass ich da schon angekündigt hatte, dass es heute einen zweiten Teil dieser Predigt geben wird oder dieses Themas. Und heute soll es ein Stück mehr in die Praxis gehen. Gebetspraxis, Anbetungspraxis und wie das letzte Mal auch schon, habe ich mir gedacht, wir steigen einfach mal im Miteinander ein in dieses Thema. Denn ich habe euch wieder eine Frage mitgebracht. Eine Frage, die mir in der letzten Woche, als ich mich so mit diesem Thema näher beschäftigt habe, sehr nahe gekommen ist. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr aus tiefer Leidenschaft und tiefster Überzeugung etwas für Gott getan habt oder etwas für Gott tut und so ganz schleichend darüber eine Routine wird und das irgendwie sukzessive, ja, ich würde schon fast sagen, flach wird. Kennt ihr das? Ja. Also, ich konkretisiere diese Frage noch ein Stück. An welchen Themen geht es euch denn so oder ist es euch so gegangen? Und dann kommt gleich die nächste Frage, wie seid ihr da rausgekommen? Oder kommt man da überhaupt raus? Also es ist eine schwierige Frage, ich gebe das ganz ehrlich zu, aber eine ganz wichtige Frage. Ja. Okay, also die Aussage war, ne, bei wiederkehrenden Aufgaben kommt dann so eine Routine rein und zu versuchen, sich bewusst zu sagen, jetzt tue ich das. Okay, gut, danke. Okay, der Glaube. Okay. Ja. Ja. Im Gebet und Bibel lesen. Ja. Okay, also es, nur noch mal zur Wiederholung, es sind so Wellenbewegungen im Gebet und Bibellesen. Manchmal hat man das Gefühl, oh, ich habe gar keine Lust mehr. Und dann aber im Tun kommt die Lust wieder. Ist das so richtig? Ja, genau. Okay. Michi? Ja, also die Erinnerung an das, was schon mal war, die Erinnerung an die Frage, warum tue ich das überhaupt und was war das Schöne daran, was habe ich damit Gutes erlebt? Okay. Okay. Dieses sich beschenken lassen dadurch. Okay, also aus dem Beschenktsein heraus zu, das Gefühl zu haben, okay, in den Zwang reinzukommen, ich muss ja jetzt, so nach dem Motto, und dann wieder hineinzukommen in dieses sich beschenken lassen. Okay, ja. Aber ich setz mich tatsächlich noch nicht hin. Okay, also ja. Ja. Okay, also durch die Veränderung des Tuns sozusagen. Okay, durch die Veränderung des Tuns sich neu beflügeln zu lassen. Ja, ja. Okay, dieses Bewusstsein, ich bin auch beschenkt. Ja. Genau, dieses Wissen, Gott kann noch mehr tun aus meinem kleinen. Danke. Also jetzt könnte ich mich hinsetzen. Vielen Dank. Mir geht es tatsächlich, also es gibt ganz viele solche Dinge, also im Großen und im Kleinen. Das geht bei so ganz kleinen Sachen los. Also dadurch, dass wir 4 Kinder haben, ist es bei uns ja immer etwas turbulenter zu Hause. Und das geht bei so ganz, ganz klitzekleinen Sachen los. Das Beten vorm Essen. Kennt ihr das? Wenn ihr dann einfach das runterrattert, weil er denkt, boah, jetzt sitzen sie endlich alle, bevor jetzt irgendjemand anfängt zu essen, jetzt nur noch beten. Also ich kenne das. So geht es mir auch manchmal beim Vaterunser. Weil das ist sowas auswendig Gelerntes. Also ich ja, ne, Konfirmand, habe das ja auswendig gelernt. Und du musst ja. Und als wir am CVJM-Kolleg waren, damals, also das war schon dieses Jahrtausend, da gab es Morgenandachten. Jeden Tag hat immer ein Studierender durfte immer eine Andacht halten. Und da gab es so Liturgieblätter. So Liturgieblätter, wo genau der Liturg sagt das, die Gemeinde sagt das und so weiter und so fort. Also nach einer Woche fand ich das schon ganz schön anstrengend. Und es hat mich wirklich herausgefordert, weil es irgendwann einfach nur noch in Runtergerassel war. Also für mich. Später habe ich tatsächlich auch erkannt, was für ein Schatz, was für ein Wert so eine Liturgie hat. Das habe ich für mich nochmal neu entdecken müssen. Aber das muss jeder für sich selbst. Weil für den einen ist es gut und für den anderen halt manchmal auch nicht. Ich habe mich in der Vorbereitung dieser Predigt mit Matt Redman nochmal auseinandergesetzt. Wer von euch kennt Matt Redman? Wenige? Gut. Also, ist übertrieben, aber ihr kennt mit Sicherheit ein Lied von ihm. Matt Redman hat das Lied Heart of Worship geschrieben. Heart of Worship, das ist, wie ist denn das im Deutschen übersetzt? Herz der Anbetung? Nee. Egal. Matt Redman ist also ein Lobpreismusiker, relativ bekannt. wenn auch nicht bei uns. Gut, also relativ bekannt, Musiker in einer ziemlich großen Gemeinde. Und die haben Musik gemacht, wirklich gute Musik. Und immer besser, die sind immer besser geworden. Und dann haben die sich irgendwann drauf versteift und haben gesagt, okay, und jetzt musst du das nochmal üben und dies nochmal üben und jenes nochmal üben und dann musste das alles perfekt sein. Und irgendwann hat deren Pastor gesagt, Freunde, hier passt was nicht. Das, was ihr mit dem Mund singt, ist nicht das, was aus eurem Herzen kommt. Und der Pastor hat ab dem Moment gesagt, stopp, es gibt im Gottesdienst keine Technik mehr. Es gibt keine Vorbereitung mehr für den Gottesdienst, sondern da steht halt einer mit einer Gitarre vorne und macht Musik. Und als Matt Redman schrieb das dann in seinem Buch, als er das erste Mal erlebt hat, in den Gottesdienst gekommen ist, kein Tontechniker da, nichts aufgebaut, nichts vorbereitet, er hat gesagt, das war zum Kotzen. Es war so schlimm für ihn. Und mit der Zeit, sagt er aber, hat sich was verändert. In den Musikern hat sich was verändert. In den Musikern hat sich das verändert, dass sie wieder mit den Lippen das gesungen haben, was in ihrem Herzen ist. Und dazu haben die ein Lied geschrieben und ich würde euch gerne mal die Übersetzung zumindest vorlesen. Ich weiß, das ist nicht perfekt übersetzt, aber ich finde es hochgradig interessant. Wenn die Musik verstummt, dann verschwindet alles und ich komme einfach so, wie ich bin. Ich sehne mich danach, etwas Wertvolles mitzubringen. Das wird dein Herz segnen. Ich werde dir mehr als nur ein Lied bringen, denn ein Lied an sich ist nicht das, was du verlangt hast. Du suchst nach dem Tieferen und Inneren. Durch die Art und Weise, wie Dinge erscheinen, so schaust du mir ins Herz. Ich komme zurück zum Kern der Anbetung und es dreht sich alles um dich. Alles um dich, Jesus. Es tut mir leid, Herr, für das, was ich getan habe, denn es geht nur um dich. Alles dreht sich nur um dich, Jesus. Du König von unendlichem Wert, den niemand ausdrücken kann. Keiner kann sagen, wie würdig du bist. Obwohl ich schwach und arm bin, ist alles, was ich habe, dein. Jeder einzelne Atemzug. Anbetung kann auch zu einer Routine verkommen. Anbetung kann zu einem Alltagsgeschäft werden. Und das ist für mich so die Frage gewesen, als ich mir das angeguckt habe, wo ich dachte, ja, was ist eigentlich das, was die Bibel dazu sagt? Was ist das, was Jesus dazu sagt, wie Anbetung aussehen soll? Und hierzu, da gibt es eine Stelle, die wird für viele Sachen herangezogen, aber ich möchte ganz bewusst mal unter dem Aspekt der Anbetung betrachten. Es ist die Geschichte, in der Jesus der Samaritanerin am Brunnen begegnet. In Johannes 4. Da gibt es am Anfang so ein gewisses Gespräch zwischen den beiden, die checken so ab, wer ist wer. Also Jesus weiß ja, wer sie ist, aber sie versucht herauszufinden, wer Jesus ist. Und dann sagt sie, ja, ich sehe, du bist ein Prophet. Und dann kommt sie zu einer theologischen Frage. Sie fragt, wir Samariter haben hier auf dem Berg einen Tempel, in dem wir Gott anbeten. Ihr aber sagt, man soll Gott in Jerusalem anbeten. Wer hat denn nun recht? Johannes 4, Vers 20. Wer hat denn nun recht? Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, die Frage nach der Anbetung ist von vornherein existenziell. Schon von vornherein konnten sich die Leute, glaube ich, da recht gut drüber streiten, also noch vorösterlich, vor Jesus. Wo soll man anbeten und wie funktioniert das denn eigentlich so richtig? Und die einen sagen auf diesem Berg, die anderen sagen auf diesem Berg. Heute würde man sagen, ja, zur Anbetung brauche ich Bach und Orgel oder eine E-Gitarre oder eine afrikanische Djembe oder ich brauche einen schottischen Dudelsack oder was auch immer. Es gibt immer verschiedene Dinge. Manch Mönch zum Beispiel würde sagen, Anbetung kann nur in der Stille funktionieren. Und deshalb schweige ich. Es gibt also verschiedene Punkte, wie Menschen sagen, Anbetung soll sein. Aber was ist denn nun richtig? Und wie das bei Jesus so üblich ist, kommt natürlich auch eine Antwort auf diese Frage der Frau. Und diese Antwort, die ist so vollgepackt mit Informationen, so herausfordernd auch, dass ich sie eigentlich nochmal auseinandernehme und nur ein klitzekleines Stück rausnehme. Denn die Antwort Jesu ist, es kommt die Zeit, wo weder auf diesem Berg noch in Jerusalem angebetet wird. Es kommt die Zeit, und sie ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Vollgeknallt ohne Ende, wenn man das auseinander nimmt. Ich habe es, wie gesagt, noch mal ein Stück weit gekürzt, weil das einfach sonst heute auch hier den Rahmen sprengen würde. Also versucht euch diesen Vers noch mal anzuschauen, also Johannes 4, 21 bis 23, könnt ihr ja gerne noch mal nachgucken. Gekürzt heißt die Antwort: Die wahren Anbeter beten den Vater im Geist und Wahrheit an. Die wahren Anbeter beten den Vater im Geist und Wahrheit an. Und hier gibt es zwei Punkte, die ich nochmal herausnehme, die ich gern beleuchten möchte. Das erste Punkt ist nicht die Anbetung, sondern der Anbeter. Jesus sagt mit diesem Ausspruch, es kommt nicht auf die Anbetung an. Es kommt nicht auf die Frage an, wie jemand anbetet. Es kommt nicht auf die Frage an, was jemand tut oder was jemand lässt, was jemand sagt oder wie es sich jemand verhält. Sondern es kommt auf den Menschen an. Auf den Menschen, der anbetet. Die Frau fragt, wie soll man anbeten? Und Jesus sagt, nicht die Anbetung ist das Wichtige, sondern der Mensch, der Anbeter. Wahre Anbeter sind also Menschen, die in Geist und Wahrheit Gott den Vater anbeten. So wird es hier benannt, in der Anbetung des Vaters. Natürlich, und das klammere ich jetzt mal bewusst aus, gibt es andere Anbetungen. Es ist gut und richtig, Jesus anzubeten, den Heiligen Geist, Gott den Schöpfer, Gott den König. Hier beschränkt sich Jesus bewusst darauf zu sagen, Anbetung des Vaters, Gott der Vater. Es geht hier nicht um eine Aktivität, es geht nicht darum, irgendetwas in einer bestimmten Form zu tun, es geht hier um eine Lebenshaltung. Anbetung als Lebensstil, als Lebenshaltung, als eine Denkrichtung, als eine Lebensrichtung. Wahre Anbeter sind die, die so anbeten, wie Gott es will. Und dann bleibt ja wieder die Frage, wie will Gott denn, dass wir anbeten? Mit dieser Frage, ihr Lieben, haben sich schon die alttestamentlichen Propheten herumgeärgert, herumdiskutiert, und es gibt eine ziemlich einfache Geschichte, die das deutlich macht, oder eine ziemlich einfache Aussage: Der ganze Mensch soll Gott anbeten. Anbetung funktioniert also mit Herz, Mund und Händen. Der Mensch, der Anbeter, der sich Gott mit Herz, Mund und Hand zuwendet, in der Ganzheitlichkeit, in seiner Gesamtheit. Es ist eine Lebensentscheidung, eine ganzheitliche Entscheidung. Es ist eine Hingabe an Gott, den Vater, mit meinem Leib, meiner Seele und meinem Geist, mit meinen Gedanken, mit meinen Worten, mit meinen Werken. Die Anbetung des Schöpfers, des Erlösers, des Herrschers in aller Ewigkeit. Ihr Lieben, das ist eine ziemlich umfassende und weitreichende Lebensausrichtung. Und ich finde, das ist tatsächlich etwas, was man jeden Tag wieder neu üben muss. Es geht darum, uns darauf zu konzentrieren und in diese Begegnung mit diesem großen Gott zu treten. Der zweite Punkt, auf den ich gern eingehen möchte, ist: Anbeter des Vaters sind in Geist und Wahrheit. In Geist und Wahrheit. Das ist auch so ein Stück weit ein Ausschlusskriterium. In Geist und Wahrheit. Das heißt also, wer nicht in Geist und Wahrheit ist, kann nicht den Vater anbeten. Klingt vielleicht dramatisch, ist es aber gar nicht. Denn, wenn wir diesen Satz nochmal auseinandernehmen, in Geist und Wahrheit, ist die erste Frage: in Geist, ja, erfüllt durch den Heiligen Geist. Und das, ihr Lieben, sind wir alle, wenn wir uns zu Christus bekennen. Und erfüllt in Wahrheit oder in Wahrheit zu sein, nun, da müssen wir eine kurze Gedankenschleife drehen. Und schauen einfach mal in Johannes 14, denn da sagt Jesus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir jetzt hören, dass wir den Vater nur anbeten können, wenn wir in Geist und Wahrheit sind, dann bedeutet das nichts anderes als: Anbetung allein ist nur möglich im Heiligen Geist und in Jesus Christus, mit Jesus Christus im Herzen. Relativ einfach. Alles andere, wenn das nicht vorhanden ist, sind bloße Lippenbekenntnisse. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, vor einem Jahr, letztes Jahr, waren wir auf Gemeindefreizeit. Also nicht diese jetzige, sondern die davor. Und da haben wir mit einigen Menschen an dem Samstagabend einen Film angeschaut. Dieser Film, den wir angeschaut haben, hieß Vaya con Dios. Könnt ihr euch erinnern? Vielleicht der eine oder andere? Macht nichts. Vaya con Dios ist Spanisch und ich als alter Fremdsprachenlinguistiker, nee, also Legastheniker eigentlich mehr, musste nachgucken, was das heißt. Das heißt, Vaya con Dios, der Weg mit Gott. In diesem Film geht es um drei Mönche, also am Anfang waren es vier, dann sind es nur noch drei, drei Mönche aus einem fiktiven Orden, die nennen sich die Kantorianer, deren große Aufgabe im Leben es ist, Gott anzubeten. Das ist faktisch alles, was sie tun wollen. Die verarmen dann da, dann müssen die aus dem Kloster raus, dann begeben die sich auf dem Weg durch das Königreich Bayern nach Italien runter. Also die sind so auch so ein bisschen weltfremd und da kommt noch so ein bisschen Romantik dazu. Naja, guckt euch den Film mal an, das ist eigentlich ganz spannend. Worauf ich hinaus will, ist: Bei diesen Mönchen schleicht sich Routine ein. Die machen jeden Tag das Gleiche. Morgengebet und dann das und dann wird die Ziege gemolken und dann muss man das Buch lesen und was weiß ich. Also da schleicht sich so eine Routine ein. Und als die ihr Kloster verlassen, begegnen sie in dieser Welt mit einmal anderen Dingen. Und in dieser Welt ist die Routine mit einmal nicht mehr das Wichtige. Und sie verlieren darüber ihren Kern, ihr Wesentliches, ihr Sein. Sie verlieren darüber ihre Anbetung. Später finden sie wieder, als sie am absoluten Tiefpunkt sind. Jeder einzeln, jeder hat einen eigenen Tiefpunkt. Aber in diesem Film gibt es eine Aussage eines der Mönche, der ist eher so ein bisschen einfach gestrickt, sagen wir es mal so. Also der kümmert sich um das Essen und um die Ziege und was weiß ich nicht alles. Der sagt in einem Streitgespräch mit dem intellektuellen Leiter dieser Kommunität: Ich kann beim Ziegenmelken Gott genauso nah sein wie du über deinen Büchern. Ich kann beim Ziegenmelken Gott genauso nah sein wie du über deinen Büchern. Das ist eigentlich auf den Punkt gebracht, was Jesus hier sagt. Mit Leib, Seele und Geist. Das ist genau das, was wir in unserem Alltag tun, wenn wir es zur Ehre Gottes tun. Unser Alltag ist eigentlich die größte Anbetung Gottes. Und dabei ist es vollkommen egal, welche Tätigkeit wir ausüben. Ob wir bedürftige Menschen pflegen, ob wir Kinder erziehen, ob wir Maschinen bedienen, ob wir Räume putzen, ob wir ein Instrument üben, ob wir einen Gottesdienst vorbereiten, ob wir Dinge verkaufen oder ob wir einfach nur dem anderen zuhören. Oder. Die Dinge, die wir im Bewusstsein tun, dass wir sie für Gott tun, das ist Anbetung. Das ist Anbetung im Alltag. Und ihr Lieben, das ist was, was ich uns wünsche. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, das wünsche ich uns wirklich, dass wir unsere Routinen überdenken, dass wir überprüfen, ob das, was wir tun in unserem Leben mit Herzen, Mund und Händen, ob das tatsächlich ein lebendiger Gottesdienst ist, ob das zur Anbetung Gottes dient oder ob es einfach nur flach. In dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes werden wir zu wahren Anbetern, zu Anbetern des Vaters, in Geist und Wahrheit. Und damit schließt sich der Kreis. Und wir werden ganz neu diese staunende Bewunderung und die liebevolle Verehrung Gottes erleben als Anbeter im Alltag. Amen.